Wolfo Nicorne auf weißen Schnurrbügel mit
Augen. Kolumbo, Jenny Le Pecore
und Wild ist ich gekommen.
Habe mir einen Wolf
gekriegt. Ich habe den Lupen
herauf. Der Wolf ist geschützt und die Schof kein Max.
Le Luvan, Le Baum, Siva.
Balla Kolumbi!
Wölfe und Menschen. Ein Podcast des Naturmuseums Südtirol. Boxberg. Ich bin Johanna Platzgummer vom Naturmuseum Südtirol. Ich treffe mich heute mit Erich Höchenberger. Er ist gelernter Tischler und lebt in Taufers im Münster, im oberen Finchgau. Er hat viele Sommer Rinder oder Schafe gehütet. Erich, wie kann man sich die Alp bei euch vorstellen?
Jetzt da, wo ich zuletzt gewesen bin, umgangssprachlich gesagt der größte Bockberg, heißt man das eigentlich, benennt es so. Aber es ist eine Schafalp, recht eine ausgesetzte, steile, steinige. Sogar schon der Nomen, das kommt vom Romanischen her, Grippalada, das heißt breiter Fels. Und es ist eigentlich so. Aber ich habe mir den Berg ausgesucht, weil ich eigentlich von Jugend auf verbunden bin mit dem Berg und es ist Heimat. Heimat und plus andere Sachen, die mich faszinieren. Dort oben ist auf 2500 Meter zum Beispiel noch ein Schalenstein. Das heißt, es ist eigentlich vorchristlicher Zeit. Ist das schon bewirtschaftet geworden und ist wahrscheinlich seit daher kontinuierlich als Schaf- oder Gasberg genutzt geworden. Und das ist eigentlich nochmal ein Kulturgut in meinen Augen. Dass man soll da eigentlich auch schauen zu erhalten.
Wie schaut das Wirtschaften aus auf der Krippelandalm?
Das ist noch etwas archaisch. Das Schafhirten da oben ist noch wirklich etwas Ursprüngliches, Urtypisches. Man hat zwar heute ein paar technische Neuerungen, was sich das Leben da oben erleichtern. Man hat halt Solarplatte auf dem Dach oben, dass man einen Strom hat für einen Elektrozaun und für das Handy aufladen. Aber ansonsten sicher, man hat anderes Schuhwerk, man hat andere Regenkleider, man hat einen guten Gucker. Aber ansonsten ist allem noch die Fies und der Hund das Wichtigste, wo man da oben hat, seit Tausenden von Jahren.
Wie viele Jahre hüten Sie schon auf der Krippelandalm? Oder insgesamt, Sie haben ja auch auf anderen Almen gearbeitet.
Mit 10 Jahren bin ich das erste Mal mit fremden Leuten mitgegangen auf die Kuhalb. Ich bin in Zindorf und hat es auch geheißen, mit 10 Jahren zum Morgen zum 4 Uhr aufstehen und Kühe holen gerne im Finstern, melken und dann haben irgendwie die Kühe hirten. Wir haben wirklich oft einmal blärt dabei, bis sie die Kühe weitergebracht haben und so weiter. Aber das Jahr drauf bin ich wieder gegangen und das nächste Jahr drauf wieder. Das ist, so hat es sich eigentlich schon zur Sucht entwickelt fast. Ja, es ist ja so, weil wenn man es eigentlich rational betrachtet, müsste man eigentlich sagen, einmal nie wieder. Aber so als 10-jähriger Bub, aber ich habe es ja freiwillig getan und ich hat auch kein, ich denke, es hat auch jeder Erwachsener verstanden, wenn ich gesagt habe, nein, ich will wieder haben oder so. Aber nein, mir hat das nachher gepasst. Und bin wiedergegangen und halb wiedergegangen. Und so habe ich das weiter praktiziert. Dann habe ich die Lehre gemacht, nachher nach der Lehre und nachher nach dem Militär und nach der Technikerschule. Und halb wieder, wenn ich Arbeitsstelle gewechselt habe, habe ich in Langenz gekündigt und im Herbst habe ich mir eine neue Stelle gesucht. Und das Jahr kennt im Sommer auf die Alp gehen wieder. Bis ich in der Schweiz noch eine Firma gefunden habe, wo ich wirklich 4 Zimmer auf die Alp gegangen bin und im Winter wieder haben bei der gleichen Firma arbeiten. Und nachher habe ich wieder eine längere Pause gemacht, wenn ich das Haus umgebaut habe. Aber sonst bin ich wieder auf die Alp gegangen.
Von den Kühen zu den Schafen?
Ja, ist das gegangen. Es ist eigentlich, ich bin dann mit 17, 16, 17, 18 Jahren, bin ich öfters mit meinem Cousin mitgegangen. der dem einen Krippeland oben die Schafe gehärtet. Und das hat mir eben so fasziniert, das Schafherden. Eigentlich von ihm, von Cousin, haben ja so die Grundsachen gelernt. Das in der rauen Natur oben, wo es sich eigentlich kein Mensch geht, wo keine markierte Wanderwege sind. Abseits Sachen zu sehen, wo andere Leute nicht sehen. Das ist auch nochmal ein Grund. Nur hingehen, durchgehen, wo andere Leute nicht durchgehen. Es ist etwas Einzigartiges. Und vor allem auch der Umgang mit den Schafen. Das ist ein komplett anderes System, ein anderes Herdsystem als mit der Kuh oder mit einem Galtvieh. Das ist nicht leicht zu vergleichen. Ich sage, Schafherden ist die Königsdisziplin von Herden. Also ich will jetzt da niemand beleidigen, der Galte härtet oder Kühe härtet, die einen A10 Zimmer haben. Ich bin auf Kuhalmann, auf Galtviehalmann, Jungvieh. Das Einzige, wo ich nicht härtet habe, ist Mutterkühe und Gas. Das habe ich noch nie gehärtet, aber sonst eigentlich auch so ziemlich Holz. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und das Schafherden ist halt ja, das Interessante mit den Hunden. Und du tust sehr viel auf Distanz arbeiten mit den Schafen, überhaupt so in die weitläufigen Berge. Und das heißt schon, es ist so eine Mischung zwischen Jäger und Hirt. Du musst wissen, wie muss ich zugehen, dass das am leichtesten geht. Da ist noch sehr viel Erfahrung. Es geht auch oft daneben, aber das muss man ein bisschen sportlich sehen. Da steht halt einmal 1-0 für die Schafe. Es ist halt einmal so.
Sie haben mehrere Systeme ausprobiert, nehme ich an.
1995 habe ich eigentlich das erste Mal einen Schafberg übernommen. Einen Schafberg und parallel dazu nochmal 70 Stück Galtvieh. Und da ist eigentlich hauptsächlich das Augenmerk ist auf dem Galtvieh gewesen. Die Schafe sind eigentlich wie mit dem System, wie man bei uns da eigentlich kennt, sind die nicht gehärtet geworden. Man sagt ja auch schon im Volksmund, der schaut auf die Schafe. Und das ist eigentlich ist auch so, es ist eigentlich nicht eine Behirtung, es ist eigentlich auf die Schafe schauen. Man schaut, wo sie sind. Wenn sie falsch nur sein, tut man nicht zurückjagen, aber sonst ist das System halt so gewesen. Ja, ich habe mir nachher eigentlich gewundert im Herbst, dass ich so viel Schafe gehabt habe, weil eigentlich alle Schafe beieinander hat man eigentlich nie gehabt und eigentlich nie gesehen, bis auf den Datum, wo man nachher in den Dorf gefahren ist. Schafe sind ein bisschen standorttreu und überhaupt die Älteren, die gehen nachher nicht weg vom Berg, aber so Zugkaufte, die hauen dran, aber das merkst du eigentlich nachher. Auf Deutsch gesagt gar nicht, bis einmal jemand Bericht gibt und sagt, du in den Schafberg sein, die und die Schafen, dann sind es meistens solche, die von der Ortschaft angekauft worden sind. Dann sind die zurückgegangen. Die finden eigentlich im Weg über lange Distanzen ja, wieder zurück in so einen ungestammten Berg.
Wie lange dauerte es, bis Sie dann tatsächlich das kennenlernten, was Sie heute als professionelle Behütung bezeichnen?
Bis ich 2008 wieder an Welt auf die Alp gegangen. Und nachher haben wir eigentlich zuerst auf der Internetseite in der Schweiz habe ich gearbeitet, oder Liechtenstein bin ich gewesen, und habe mir da auf der Internetseite Salb ein bisschen schlau gemacht und eigentlich zuerst Galtviehberg gesucht. Und dann habe ich eine Stelle ausgeschrieben, Schaf. Und noch eine. Und dann dachte ich, wieso nicht wieder Schaf? Da ist ein anderes Herdsystem gewesen als bei uns. Es hat geheißen, du hast eine Landkarte mit den Sektoren da und du musst die ganze Schafe zusammenhalten und darfst nicht länger als 15 Tage in dem Bereich bleiben. Und das tust du als fein säuberlich notieren, Weidejournal führen und nachher tust du wieder in den nächsten Sektor fahren. Das ist eigentlich nachher das erste Mal gewesen, wo ich wirklich die Schafe zusammenheben musste. Gewesen sind es nachher gut 1000, das sind viel länger gewesen. Da ist wirklich, du bist für die Schafe angestellt gewesen und bist einen ganzen Tag mehr oder weniger bei den Schafen gewesen. Ja.
Wie hält man die Schafe in einem Sektor, dass sie nicht davon gehen?
Teilweise kann man sich behelfen mit Zein. Ist ein Arbeitsaufwand. War gut, wenn dir jemand hilft. Waren die Zein eine ganz große Unterstützung. Es ist ja nicht so, dass man muss den ganzen Berg zeinen. Es ist ja schon einmal eine große Erleichterung, wenn man in ein, zwei Orten, strategische Orten, einen Zaun hat, damit die Schafe mal gestoppt werden und nicht da hauen. Und den Rest macht man eben, macht der Hirt mit seinem Hund. Nimmt man ihn wieder zusammen, nimmt man ihn von oben wieder zusammen, tut ihn alle miteinander auf den gleichen Lager bringen. Und morgens muss man halt bei Zeiten wieder der sein, dass man die Schafe wieder kann lenken, da wo man sie hin will. Ja.
Die Schafe gewöhnen sich daran?
Die Schafe gewöhnen sich das, ja. Es dauert ein paar Jahre, was früher weniger gewesen ist. Ganz früher, wenn man noch in der Kuh gehört hat, da hat man eigentlich allem die gleiche Schafe gehabt vom gleichen Dorf. Da sind ganz selten von auswärts Schafe dazugekauft worden. Die sind wirklich, die haben nicht anders gekannt, als was den Schafe wert. Die sind da auch nicht weggegangen. Die hast wirklich kein gut lenken. Die haben eigentlich mehr sagen, Bergsuchen. Die neue Schafe, die man zugekauft. Heint ist, die Situation eine ganz andere. Früher haben sie alle die gleiche Schafe gehabt und heim kommen verschiedene Rassen von verschiedenen Orten. Es gibt Bauern, die dann alle Jahr oder alle zwei Jahre den Schafberg wechseln. Das sind nachher eher unruhige Gruppen und das tut die Arbeit ein bisschen erschweren, ja. Weil man eigentlich allem neue Schafe dazu kriegt, von Fremden, vor allem auch verschiedene Rassen. Das ist auch nochmal so ein Thema. Aber logisch, wir sind als Hobbyzüchter, ich selber auch. Und ich lasse mir jetzt auch von niemandem vorschreiben, was ich für eine Rasse zu züchten habe.
Erich, wie kam es dazu, dass Sie Hütehunde und Treibhunde gezielt einsetzten? Einen Hund hatten die Hirten fast immer, aber die Arbeit, die Sie machen, ist doch etwas anderes.
Jetzt sind wir in Daufers wieder gegangen, Schafe holen, die der Hirte nicht mehr gekriegt hat. Die sind nachher wirklich verwildert gewesen. Und da ist ein Hirte mitgegangen, der hat Appenitz die Schafe gehabt in Daufers. Und der tut selber Hirten und tut Border Collie professionell ausbilden, geht auf Meisterschaften an. Und da habe ich nachher wirklich gesehen, was so ein Hund auf dem Kasten hat. Und das, da muss ich schon sagen, da habe ich schon gestaunt. Da ist schon etwas dahinter. Aber wenn es wieder so weit gewesen ist, habe ich mir sofort an den Menschen gewendet, weil ich gewusst habe, ich brauche sie, den Hund. Ja.
So begannen Sie mit eigenen Hunden?
Genau, dann habe ich mir den ersten Hund gerichtet. Und haben den kennt bei ihm und seiner Kollegin auf dem Hof. Die haben wirklich einen Unterricht gemacht gehabt, dass man auch den Hund trainieren kann, von Anfang an bis auf weitere Strecken. Zuerst in kleinen Pferchen, in Rampen und danach auf die Gräserflächen. Und da habe ich erst mal eben nachher meinen Hund mit seiner Unterstützung lernen kennt. Es sind nachher noch weitere Hunde dazugekommen. Und das ist schon eine Wahnsinnserleichterung. Ohne solchen Hund keine Chance. Also das System, wo ich zuletzt jetzt gemacht habe.
Was fiel Ihnen auf beim Hüten in der Herde? Was sind denn die Vorteile für Hirt, Schafe und Weiden?
Für die Weiden ist es so, da haben sie allem gesagt, ah, das braucht man noch dazu und das braucht man, die Fläche noch dazu. Wenn wir das noch hatten, da kann man eigentlich das Ganze im ganzen Finchgau haben. Wenn ich auf die Schafe nicht schaue, nachher werden die über den Finchgau rausgehen. Dann kann es noch so groß sein. Was ich gemerkt habe, und das hat man halt ja gestaunt, früher in dem Krippenland, da sind 1000 Schafe gewesen. Wir haben die Platz gehabt, wir haben die zu fressen gehabt. Na logisch, da ist keine Weide verborsten gewesen oder verbuscht gewesen. Die haben das schon sauber putz gehabt und eine top Großqualität. Und das bin ich nachher auch mit dem System draufgekommen, dass sich die Großqualität auch verbessert, wenn man wirklich mit System hier hat, von unten anfangen und langsam nach oben und nachher wieder in den Weg zurück, wie man es eigentlich auf der Kuhalb. Ist das auch in jedem, leichtet das in jedem hin oder beim Goldvieh. Zuerst fängt man von unten langsam nach oben und nachher wieder von oben nach unten. Aber leider die Schafe ist es halt so, die Mode geworden, halt einfach gern lassen. Und logisch, die Schafe, die gehen auch etwas unter den Stein und fressen die frischen Spitzeln weg. Und das, was drunter wächst, das wird alt, das fressen sie im Herbst nicht mehr und fressen sie über Jahre nicht und nachher verborstet das und verbuscht das nachher. Ist die Weide eigentlich verloren, ja. Ansonsten für die Schafe ist es, die Schafe sind viel ruhiger. Ich weiß ja noch das System von 1995. Ja, das ist beim Schaf zum Treiben, da ist man mit Funk ausgestellt gewesen und dran hat er gefunkt, ah, vielleicht kriegst du sie dran und von unten auch geschaut mit dem Gucker, ah, da sind drei, ah, jetzt sind sie dran weg und vielleicht kriegst du sie den nächsten, ah, wenn er schnell rennt, vielleicht, dann musst du hinter den Ecken kommen. Das ist eigentlich eine ganz eine amüsante Geschichte gewesen, eigentlich eine sportliche Sache. fast schon so etwas wie ein Treibjag. Vor allem auch brauchst du 7, 8, 10 Leute oder was den Berg rennen und dich fallen noch einen Haufen halben jetzt mal und muss man noch nachsuchen gern, bis es zuschneibt und niemand weiß, wo die Schafe sein. Und mit dem System jetzt ist es so, sicher, es kommt auch vor, dass ein, zwei fallen. Vor allem muss man auch über die Jahrmarken nachschauen, wo sind das? Sind das jetzt ausgewachsene Schafe oder sind das lange Lämmer, die was vielleicht schon ein bisschen schwächer kommen sein, wenn die irgendwo hinten bleiben, das merkst du nicht. Oder überhaupt in meinem steilen Gelände, wenn da eine abstürzt, da ein Grasenschaf und fällt da bis in die Latschen, wir sagen Zuntern, die findest du nie mehr. Da kannst du suchen, was du willst, die findest du nicht mehr. Aber eben, wenn gleich einer, zwei fallen, dann musst du auch nicht suchen gehen. Wenn 30, 40 fallen, nachher, wie es sonst normal gewesen ist, dann musst du halt suchen gehen. Ansonsten, die Kut ist viel ruhiger, weil sie kennt eigentlich den Hirt. Du bist ja allem um die Schafe rum. Sie kennt die Hund. Bei mir ist es noch so weit gewesen, wenn die Hunde hinter mir sind gewesen, dann kann ich durch die Schafe durchgehen. Die sind nicht einmal aufgestanden, wenn sie gelegen sind. Das ist, die gewöhnen sich ganz gut dran und sie merken auch einen Unterschied, sind die Hunde hinter dem Hirt oder kommen die Hunde voraus oder kommen die Hunde allein. Nachher wissen sie auch, dass sie gehen müssen und sie wissen auch genau, wohin sie gehen müssen. Das gewöhnt man nicht alles. Es braucht ziemlich ein paar Jahre und man hat auch Krankheiten besser im Griff. Was man noch dazu mal sagen, wenn man sie eng zusammenhält, die Übertragung von Krankheiten geht auch schneller. Obwohl sie, muss ehrlich sagen, mit einem anderen System, wie man früher eben wie 95, das, was heute noch viele machen, die haben genauso Probleme mit der Mutterhinke, die haben genauso Probleme mit der Schäbe. Der Unterschied ist, die kriegen die Schafe im Berg oben mit zum Behandeln. Und die kommen teilweise in einem miserablen Zustand zurück, obwohl sie eigentlich nach dem Vorzeigeprinzip von den Verbänden gehört geworden sind. Aber ist ja so. Ich weiß es von ein paar Almen, wo das der Fall gewesen ist, noch gar nicht lange her.
Manche Halter von Schafen sagen, sie wollen, dass ihre Schafe im Sommer frei sind. Was sagen Sie dazu?
Ja, es ist schwierig zu verstehen, die Instellung. Ja, im Sommer frei. Die machen trotzdem so einen Kilometer im Tag. Auch wenn man sie in der Kutte hirtet. Es ist ein krasser Gegensatz, wenn man teilweise im Winter in einen Schafstall hineinschaut. Da muss man ein paar Tage noch Licht machen, dass man überhaupt die Schafe sieht. Die sind oft wirklich in die alten Schafstallern, die sind wirklich finstere Löcher. Teilweise haben sie es auch ein bisschen gespart mit den Streben. Dann haben sie es auch noch und teilweise wirklich Kondenswasser, wo für die Scheiben rinnt und über der Mauer rinnt. Manche auch, wenn sie zu viel drin haben in den Stall, sind sie teilweise drin, als wie die Sardinen, 6 Monate lang und nachher sollten sie freier sein als die Gams. Ich denke, wenn sie es im Winter 6 Monate lang in so einem Stall drin ausgehalten haben, dann halten sie es auch in der Kutte aus, würde ich sagen, weil sie haben Bewegungsfreiheit genommen. Zudem kommt eben mit dem freien Gehirte, man sieht manche Sachen nicht, wo wirklich nachher ein Schaf elendiglich zugrunde gehen. Ich sage jetzt mal, wenn einer das Kreuz anhält, ist heuer mal bei mir passiert, dann müssen wir notschlachten. Ah, die wurde aber schon noch eine Weile leben, bis die hin ist. Und ich sage, ja, das ist ja so. Da kommen die Raupen und die Fix und fressen die ab einem lebendigen Leib an. Ich sage, das ist nicht anders als was beim Wolf. Ja, das ist. Ist ja so. Oder eine Nautrentzündung hat Gamsblindheit. Wenn ich in der Kutte hört und sie impfen tue, kann ich die behandeln. Die Übertragung ist schneller, aber die Behandlung von Krankheiten ist um vieles leichter. Weil wenn man da wirklich allem bei den Schafen ist und die auch ein bisschen vergewöhnt in die Pferde drin, auch mit den Hunden ein kleines bisschen Stadler, sage ich, umgehen. Und das hilft nicht, mit dem Hund umeinander sprengen, die Schafe. Es ist halt immer so.
Kommt Ihnen vor, die Hirten sollten mitreden können, was die Organisation auf den Almen angeht?
Auf alle Fälle. Niemand fragt einen Hirt. Ja, weil der Hirt ist der, der eigentlich 24 Stunden da oben ist im Gelände, wo es die Arbeit tun muss. Von mir kann ich keinen Bauer wo mal selbstständig da oben die Schafe gehärtet hat. Ich weiß niemand. Deswegen seien sie vielleicht auch so gegen den Herdsystem, weil sie selber nicht verstehen, weil sie sich selber die Taten drüber ausschauen. Aber logisch, zum jetzigen Zeitpunkt, wie es jetzt ist, gibt es keine andere Alternative in meinen Augen. Ja. Vor allem müssen da die Hirten gefragt werden. Aber das tun sie nicht gern, weil das kostet Geld und ist Aufwand. Das Positive erkennen sie schon auch noch. Aber in Aufwand wollen sie nicht dabei haben. Aber das ist eigentlich bei allem so, bei alles, was man tut, auch bei mir in der Tischlerei, ohne Aufwand kein Ertrag. Das ist halt einmal so. Wenn wir wollen mehr lebendige Schafe einbringen, müssen wir mehr arbeiten dafür, ja.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie Ihre Schafe im Herbst verkaufen?
Oh, das ist halt mal nicht. Oh, die Lämper zum Metzger. Aber wir sind draufgekommen, meine Frau ist da noch sensibler. Es tut weh, aber man überlebt es. Und das gehört auch dazu. Das ist, wenn man selber Fleisch isst und nachher das Fleisch auf dem Teller hat, nachher ist man auch viel bewusster. Was ist ich da? Was haben die weggeworfen? Wirf ich etwas weg? Ein Schaf oder eine Lampe bestätigt leider das Kotelett. Das ist halt einmal so. Und das müssen die Leute auch lernen, dass wenn sie Schaffleisch wollen, ein einheimisches Schaffleisch wollen, dass da der Bauer nicht gleich ein Kotelett liefern kann. Das ist, halt, müssen wir miteinander im Preis reden. 80 Euro für einen Schaf, 100 Euro für einen Lamm, das ist schon unterste Schmerzgrenze. Teilweise muss ich auch sagen, ist das herabgesetzte Würde von einem Tier, weil man es eigentlich einen ausgewachsenen Schaf für 100 Euro, wo sein hat 100 Euro. Okay, jetzt waren wir mit der Frau Pizza und essen 100 Euro weg. Halt, wird wohl ein Schaf mehr wert sein.
Danke fürs Gespräch, Erich. Wölfe und Menschen. Ein Podcast des Naturmuseums Südtirol.